Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir und wieder nicht am anderen Ende der Leitung, sondern mir gegenüber in Düsseldorf Herth in den RP Headquarters, Anna Gobrecht. Hallo Anna.
Hallo Yannick und wie immer auch ein Hallo an euch da draußen.
Ja, es ist eine Art Sonderfolge und eine besondere Woche, denn wir wollen die, ja, also bislang in der Geschichte dieses Podcasts einmalige Chance nutzen, über eine deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach zu reden. Bei den Jungs/Männern muss man sagen, denn die U17 Mädchen, sagt man ja da noch, ne? Heißt es ja, Juniorinnen, haben das im vergangenen Jahr schon geschafft. Jetzt ihre männlichen Pendants. Deutscher U17-Meister, Hanna. Du warst vor Ort im Borussia-Park und ich habe es bei Sky dann gesehen und es lief We Are The Champions im Borussia-Park. Das hätte sich das Stadion wahrscheinlich selbst nicht träumen lassen.
Ja, und dass die Gesänge der Fans und irgendwann wird Gladbach wieder Meister sein, in Erfüllung gehen, das wahrscheinlich auch nicht. Ich muss sagen, ich fand es gestern schön zu sehen. Also das hat mich dann einfach so auch für die Spieler gefreut und die Mannschaft, dass diese Kulisse nochmal getoppt wurde. 10.834 Zuschauer, meine ich, waren es letztlich. Das ist in einem U17-Finale Rekord. Und ja, die Woche davor waren es 6.200. Das wurde jetzt nochmal getoppt. Ich war schon auch beeindruckt davon, wie Gladbach oder wie man gemerkt hat, dass sie diese Erfahrung aus der Vorwoche vielleicht schon ja, einfach gemacht haben und sie sich das zu Nutzen gemacht haben, weil von Nervosität, fand ich, war da jetzt nichts zu spüren. Wie hat es da bei dir vorm Fernseher gewirkt?
Ich fand beide Mannschaften im Prinzip im Großen und Ganzen sehr reif für nur 17. Leipzig hatte aber den schlechteren Start. Dementsprechend hat Borussia das auch genutzt. Also wir müssen jetzt nicht, ist ja kein Spoiler, ich kann kurz noch sagen, dass es 3-1 ausgegangen ist für Borussia. Und dann aber relativ früh das 1-0 fiel. Und ich finde, das war schon Folge des Effekts, den du gerade geschildert hast, dass die Borussen auch direkt so drin waren und Leipzig dann schon erstmal Nervosität abschütteln musste. Und dieser Mannschaft, also Borussias Mannschaft generell, merkt man an, dass sie so einen krassen Weg hinter sich hat, eine Entwicklung, dass sie einen Lauf hat. Ich meine, was hat sie jetzt? 11 von 13 gewonnen hintereinander. Also sie hatte ja Niederlagen, sie musste ja auch, das hat Michael Nacke, wie wir jetzt wissen, nicht Inache, ihr Trainer auch gesagt, er musste selber verlieren lernen, denn das ist ja so eine alte U15 und in der U15 gewinnt Borussia Mönchengladbach jedes Spiel, außer es passiert mal ein Wunder und sie gewinnen keins. Dementsprechend war das wichtig. Ja, und dann diese Erfahrung in der K.O.-Runde, Rückstände gedreht, da zwar auch teilweise schon geführt, aber dann in der Verlängerung plötzlich hinten das Ding noch gezogen. Also ja, diesmal hat man es mehr von vorne weg gespielt und ja, einer der Helden, der vielen Helden, die es natürlich gibt in dieser Mannschaft, aber vielleicht auch ein passender, hat dann das 1-0 geschossen.
Ja, weil, so sagt man, glaube ich, Moja, da muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er so früh in diesem Spiel seine Klasse, die er ja in der Vorwoche schon gezeigt hat, nochmal so unterstreichen kann. Also wahrscheinlich hat in dem Moment ja jeder gedacht, okay, jetzt zieht er aus seiner Sicht gesehen rechts nach innen und schließt dann irgendwie ins lange Eck ab. Aber nee, er hat sich dafür den komplizierteren Weg entschieden, da nochmal den Winkel zum Tor eigentlich schwieriger zu machen. Und wie er den dann reingehauen hat, ich muss auch sagen, da hast du, also bei der Wucht, die dann hinter dem Schuss war, keine Chance. Und was mir bei ihm dann auch im weiteren Verlauf aufgefallen ist, er hat dann ja später auch noch das 3-1 vorbereitet. Er hat aber auch ja immer fleißig mit nach hinten gearbeitet und sich da nicht nur auf seine offensiven Qualitäten verlassen.
Ja, ich würde sagen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, dass jeder bei allem mitmacht, ist ja eh so ein Erfolgsrezept der Mannschaft. Plus es gibt nicht diesen herausragenden Spieler, der alles kurz und klein schießt, sondern ja, der Gegner weiß gar nicht so richtig, auf wen er sich da jetzt einstellen soll. Es gibt nicht so den einen Leuchtturm vorne drin. Generell, gerade in ja noch B-Jugendbereich, später sogar auch noch in der A-Jugend, gibt es ja oftmals zwei Arten von Spielern, die so überlegen sind und dementsprechend dann auch ja da deutlich besser performen als später. Einmal die wirklich körperlich Großgewachsenen, die da den anderen voraus sind. Ich weiß noch, David Arise gab es da vor ein paar Jahren in der U19. Der ist ja letztens war beim Probetraining, beim Casting in Düren, glaube ich.
Und davor in der zweiten Liga in Lettland, wenn ich es richtig im Kopf habe.
ja, oder in der zweiten Mannschaft oder irgendwas. Also ja, ist diesen Weg nicht gegangen. Also solche Spieler brillieren dann häufig, die diesen körperlichen Vorteil haben oder diese super Dribbler, die scheinbar auf dem Bierdeckel Gegner austanzen. Aber wenn man genau hinguckt, sind die Wege da auch noch sehr weit, die Schlenker sehr groß. Und wenn es dann irgendwann enger wird, wird es schwierig. Das fand ich in dieser Bewegung bei Moya beeindruckend, dass er wirklich sehr geschmeidig, elegant dann da links vorbeigeht, dann mit links, du hast geschildert, diesen harten Schuss abfeuert mit dem etwas schwächeren Fuß. Also dieser ganze Bewegungsablauf, der wirkte schon sehr reif und nicht jugendfußballmäßig. Ja, umso beeindruckender. Beeindruckt war dann auch erstmal RB Leipzig, aber kam irgendwann so Mitte der ersten Halbzeit doch ziemlich gut ins Spiel.
Ja, ich habe da vor allem direkt die Szene, ich glaube, es war die 33. Minute im Kopf, als Marcello Trippel da eine seiner mehreren starken Paraden auspacken musste und den Ball da noch so eben an die Latte gelenkt hat. Überhaupt war Marcello Trippel, glaube ich, gestern so ja mit der entscheidendste Mann, weil wenn ich jetzt das Spiel nochmal reflektiere, ich glaube, ich kann mich jetzt an keine einzige Parade des Leipzig-Torwarts erinnern, die irgendwie rausgestochen ist, oder? Gab's da?
Nee, nichts herausragendes. Es gab schon Abschlüsse, die waren da, glaube ich, drüber, vorbei. Ja, und auch nicht so groß wie bei Leipzig, ne? Die dann später noch den Pfosten treffen und als der Ball dann so durch den Strafraum flippert, muss Triple zwei Reflexe sogar direkt auspacken. Also da war schon bei RB dahingehend mehr. Erst zweite Halbzeit, da stand es, glaube ich, noch 1-0, als dann Josef Belhazen den Pfosten getroffen hat aus der Distanz, Borussias Rechtsverteidiger.
Genau, da habe ich auch gedacht, ja, wenn sie jetzt das 2-0 machen, dann ist das auf jeden Fall eine Vorentscheidung. Und dann, da kommen wir wieder zu Trippel, gab es ja diesen, ich glaube, es war auch ein Schuss aus der zweiten Reihe, den er dann zur Ecke lenkt und dann aus seiner Sicht natürlich besonders ärgerlich, dass die Parade zu der Ecke führt, die dann das Gegentor beschert. Ich glaube, bei dem Kopfball aus seiner Sicht da ohne Chance, wobei er auch noch dran war, das habe ich im Stadion nicht so richtig.
Ja, manche, da fliegt er so ein bisschen parallel zur Linie und da ist er so eigentlich verlängert ins lange Eck. Da bin ich jetzt auch nicht Torwart-Experte, ob man irgendwie vielleicht ein bisschen schräger das Ganze angeht, um den Winkel anders zu gestalten, aber also weit entfernt davon jetzt zu sagen, den muss er halten, gerade weil er eben so viele dicke Dinger gehalten hat. Aber das war ja dann der wirklich, der wahrscheinlich finale, also ja nicht nur wahrscheinlich, definitiv finale und entscheidende auch Titeltest für diese Mannschaft. Wie geht sie mit diesem Ausgleichstreffer um? Weil das ja wirklich ein Punkt wäre. Also man muss sagen, Leipzig hat wirklich gut gespielt nach dieser eher nicht so guten Anfangsphase. Auch eine starke, geschlossene Mannschaft, hohe Intensität und. Die technische Ausbildung ist mittlerweile ja bei allen wirklich sehr gut. Das war der große Test. Wie reagiert dann Borussia auf diesen Ausgleich?
Da war ich auch sehr gespannt drauf, weil es ja dann irgendwie gerade dann vor so einem Heimpublikum dann nochmal so ein kleiner Knacks dann auch ist, weil man ist schon gefühlt irgendwie halb beim Titel, geht da dann noch euphorisch in die Halbzeit. Und gerade nach dem Ausgleich gab es dann ja auch die Phase, wo Leipzig ja am Drücker war oder wo es mal längere Ballbesitzphasen gab. Aber da ging es dann wieder um dieses Aushalten, was die Mannschaft eben auch in den K.O.-Spielen davor, wo es auch immer wieder Rückstände gab, wo sie gezeigt hat, dass sie das hinbekommen kann. Das hat auch Mihai Inacke nach dem Spiel nochmal besonders hervorgehoben, dass er wusste, dass seine Mannschaft in der Lage ist, da ja einfach dem was entgegenzusetzen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse es am Ende waren, wo dann doch immer noch ein Bein dazwischen gekommen ist. Also da haben auch Trippels Vorderleute, glaube ich, schon einiges abgefangen, was dann gar nicht aufs Tor gekommen ist. Und besonders ist mir da in mehreren Szenen auch Elias Walifat in Erinnerung geblieben. Einmal in der ersten Halbzeit, ich glaube, man kann sagen, Monster-Grätsche im letzten Moment im eigenen Strafraum als letzter Mann hat er da den Ball geklaut und auch in der zweiten Halbzeit da sehr entschlossen zu Werke gegangen. Aber auch da will ich ihn jetzt nicht besonders hervorheben. Aber es waren dann eben so Momente, die dann so aufgefallen sind und wo man gedacht hat, ja, das kann was werden.
Ich fand seinen Nebenmann Ben Schiffer gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen nervöser auch. Und man hat aber richtig gemerkt, wie er dann auch reingekommen ist, wie ihm das Sicherheit gegeben hat. Er hat auch in der zweiten Halbzeit dann so ein paar gute Aktionen. Gab von Walifat nicht noch nur eine Monstergrätsche, sondern ich würde fast sagen Todesgrätsche an der Mittellinie. Da hat er eigentlich mehr mit den Armen dann den Gegenspieler umgeräumt. Also da war der Einsatz auch ziemlich groß. Und sie sind auch dran geblieben, trotz alledem. muss man ja sagen, so um die 80. hat man dann schon überlegt, passiert denn noch was? Verschiebt man die Entscheidung nicht in die Verlängerung oder vielleicht dann sogar ins Elfmeterschießen? Wobei ich das Gefühl habe, in dem Bereich dann auch die Müdigkeit wahrscheinlich so groß wird. Früher wurde ja auch 80 Minuten gespielt in der U17, jetzt 90, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist als bei den Profis, dass dann in der Verlängerung auch eine Entscheidung fällt. Aber soweit kam es gar nicht, Hanna. Und der Sieg wurde eingewechselt, so wie man das im Prinzip macht, ne? Wie Deutschland, WM-Finale, Mario Götze und Borussias Mario Götze sozusagen heißt jetzt Gian Armando Güner.
So ist es. Und auch ich hatte mich auf der Tribüne, war so, glaube ich, so um die 78. Minute, dachte ich so, also ich rechne jetzt mal eher mit einer Verlängerung. Es könnte noch ein langer Nachmittag werden. Gian Armando Güner ist ja jemand, den du auch erstmal auf die Bank setzen musst, weil er in der regulären Saison eben Borussias Top-Torjäger war. Er saß dann ja schon im ersten Halbfinale auf der Bank. Und ich habe auch da mit Inacke nach dem Spiel drüber gesprochen, der dann auch gesagt hat, wenn du was veränderst, also gerade nach so einem Halbfinale, dann musst du es gut begründen können, dann muss das irgendwie gerechtfertigt sein. Und er hat da eben nach dem Sieg gegen Bayern zu Recht keinen Grund gesehen, was zu verändern. Hat das wohl auch Güner einfach dann offen und ehrlich kommuniziert. Und ja, dass er dann reinkommt und zwei Tore gleich macht und den einen, also den ersten, dass er sich da wirklich dann traut, aus der zweiten Reihe drauf zu schießen, dass das belohnt wurde. Das hat sich dann ja ausgezahlt. Inacke wurde für seine Entscheidung belohnt. Güner wurde dafür belohnt. Das hat er ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er fokussiert war, dass er aus seiner Sicht dann ja nicht den Kopf hat hängen lassen, sondern dass er es dann allen erst recht beweisen wollte. Und ich glaube, man hat an seinem Jubel vor allem gesehen, ja, wie gut ihm das auch getan hat. Da ist die Frage, findest du so einen Jubel überzogen mit Trikot ausziehen, mit Posen? Weil das hat mir gestern auch schon jemand gesagt, dass er sowas dann sehr egoistisch und protzig findet.
Ja, Trikot ausziehen beim 3-1, wenn das Ding auch wirklich dann entschieden ist, finde ich sogar noch okayer. Mich hat es ein bisschen so, auch nicht gestört, aber gewundert, und ich finde es ein bisschen schade, wenn er dann so beim 2-1 so angefressen jubelt und so fast so zur Bank guckt und als wenn er so dem Trainer sagen will, der immerhin ist er nicht zur Bank gelaufen und hat da irgendwas gemacht. Da denke ich mir so, ey, du schießt dir jetzt wahrscheinlich deine Mannschaft zur deutschen Meisterschaft, so wo ist denn deine Freude und lass die doch raus, lauf doch auch auf die Seite, wo die Fans sind und so, aber ja, das, also ich neige jetzt da nicht dazu, konservativ zu sein, aber das sind wahrscheinlich die Momente, wo ich dann doch mal denke, so, hätte ich wahrscheinlich, ich würde anders jubeln, auch wenn ich angefressen bin, dass ich auf der Bank saß. Wobei man ja auch sagen muss, er war ja auch der Leidtragende im Halbfinale, dass Mika van Lipzig in die Mannschaft kam, der ja vorher sauer sein durfte, der zweimal auf der Bank saß im Achtelfinale und Viertelfinale und dann zur entscheidenden Figur wurde beim Unterfangen, die Spiele zu drehen. Also er war ja vorher der Leidtragende und er wurde dann belohnt, auch für seine Leistung und seine Trainingsleistung. Ja, dann ist es halt manchmal eng und jetzt kein großes Fass aufmachen, aber mir ist auch aufgefallen, dass ich gedacht habe, hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht, auch als 17-Jähriger.
Ja, ähnliche Kerbe, auch dieses Thema, ich ziehe nach dem Jubel mein Meister-T-Shirt aus, um dann nochmal mein Trikot anzuziehen, aber das Trikot drehe ich dann um, sodass auf den Fotos mein Name und meine Nummer zu sehen sind. Ich glaube, das ist mittlerweile auch einfach ein Trend. Das ist ja kein Trend mehr. Das gab es, glaube ich, schon vor 10 Jahren das erste Mal. Das Rad wirst du auch nicht mehr zurückdrehen können. Ja, ist die Frage, was man von sowas hält. Aber wir wollen ja hier jetzt auch nicht irgendwie, also wissen ja auch, wie es läuft bei so Jungs. Dann macht es einer, dann machen es alle.
Da muss ich aber sagen, beim Thema Trikot, Siegerehrung und so weiter, ganz weit zurück, 1973, finde ich jetzt immer noch witzig, mehr als 50 Jahre später, dass bei diesen ganzen Feierfotos Gladbach-Spieler rote Köln-Trikots anhaben. Also, was da heute los wäre, wenn das gemacht würde, können wir uns ausmalen. Deswegen, ja, ist das wahrscheinlich sogar abzuhaken, abzubuchen unter einfach andere Zeiten. Und aber immerhin war es schon einheitlich, muss man sagen, auf jetzt den Fotos.
Ja, eben. Und wenn wir uns in 5 Jahren die Fotos angucken, dann können wir direkt lesen, wer das ist. Und dann müssen wir nicht denken, wer war das denn nochmal? Was macht der heute? Weil, und das ist vielleicht der Übergang, wir haben es letzte Woche schon mal angedeutet im Podcast, Yannick, was dieser Titel jetzt für die Mannschaft, für einzelne Spieler denn bedeutet. und welche Erwartungen das dann jetzt auch bei den Fans weckt und ja, wie der Verein damit umgehen muss.
Ja, ich wollte jetzt gerade schon eine Seite aufmachen, parallel während du sprachst. Ich war nämlich gestern bei Wikipedia unterwegs und habe mir die Finalspiele aller deutschen B-Jugendmeisterschaften seit, glaube ich, 2009 angeschaut. Wer dann so dabei war, um so ein Gefühl nochmal zu bekommen, was kann man denn von so Mannschaften erwarten? Wie viele schaffen es dann am Ende? Denn das ist ja irgendwie das oberste Ausbildungsziel bei Borussia. Der Titel ist jetzt dann eher der Nebeneffekt, auch ein bisschen erklärbar, warum das jetzt in der U17 passiert und nicht in der U19, die ja so ein bisschen in der Rückrunde auch zerfleddert war von Svida geht nach oben, Thiago geht zu den Profis und. Boteli ist eigentlich ja sowieso schon in der U23, Charles Herrmann war gar nicht in der U19, obwohl er noch gedurft hätte das ganze Jahr, während diese Mannschaft ja so als Jahrgang so komplett wachsen konnte. Ja, was heißt das für einen Verein? Also erstmal muss man ja sagen, wenn einer jetzt über viele Jahre gesagt hat, irgendwie ja, Titel gewinnen sie ja nicht im Jugendbereich, in der U17 und U19, kann man jetzt sagen, jo, geht auch, schaffen wir als Borussia Mönchengladbach. Das ist natürlich einfach, also ne, da gibt es gar nichts klein zu reden, dass das ein riesiger Erfolg ist. Aus dem leitet jetzt sich nicht ab, dass alle 11 Stammspieler dann auch in 3 Jahren bei den Profis spielen. Im Detail werden wir da gleich drüber reden. Ich finde, einen hohen Wert hat der Titel wirklich aufgrund dieses Faktors, dass das keine zusammengekaufte Mannschaft ist und es wirklich da von zig Spielern Bilder aus der U9 gibt, also wo die noch richtig kleine Kinder sind und das wirklich nicht wenige sind. Das Gerüst der Mannschaft, auf das trifft das zu. Und naja, die Dorfvereine von oder kleinen Vereine, von denen die damals geholt wurden, die sind auch alle so hier im Westen, also im Westen des Westens im Prinzip. Jetzt nicht komplett immer nur Niederrhein, aber fand ich auch interessant. Armin Spajic heißt er, ne? Ja, Armin, ne? Ich dachte immer Armin Spajic. Ist ja in den Niederlanden anscheinend geboren und kam dann von Kerkrade. Also man macht sich so Borussias, also Mönchengladbachs Lage noch ganz besonders zu nutzen, während das ja dann wirklich, muss man ja sagen, das ist nicht immer so, der Verein irgendwie heult dann rum oder so. Es ist in manchen Vereinen einfach schon so, dass da viel mehr Geld reingeballert wird und dementsprechend Borussia andere Wege finden muss. Das hat man in dem Fall jetzt und ich finde, das ist so auch das, was ich mit am wertvollsten bezeichnen würde bei diesem Titel.
Und es ist ja auch ein Signal an den Jugendfußball in Deutschland, auch an die anderen NLZs im U17-Bereich, hat da ja Borussia Dortmund vor allem so in den vergangenen 10 Jahren die meisten Titel einfach geholt. Und es hilft dem Verein wahrscheinlich dann auch in der Argumentation und im Werben um neue Spieler. Du hast gesagt, jetzt hat man endlich mal diesen Titel geholt und dann kann man den Spieler nicht nur einen Entwicklungsweg aufzeigen, sondern auch sagen, und hier übrigens, Borussia kann dann auch deutscher Meister werden.
Genau, das ist enorm wichtig. Und dann sind wir jetzt als nächstes bei der Frage, was heißt es denn jetzt wirklich für die Zukunft? Was ist da rauszuholen? Was ist überhaupt so die Benchmark? Ne? Was kann man realistisch von Borussia erwarten, was sie daraus machen? Und da muss ich immer denken an die Zeit in der Moderne, in der die Integration von Eingewechselten am besten geklappt hat. Da war Peak, sage ich mal, 2013, 14 erinnere ich mich dran. Da waren Ter Stegen, Janschke, Herrmann und Korb, Jahrgänge 90 bis 92, also ist auch nicht nur ein Jahrgang, waren Stammspieler. Hab das mal nachgeguckt, habe ich irgendwann mal aufgedröselt. Die haben 32% aller Einsatzminuten in der Saison gehabt. Das ist natürlich schon ein Pfund, aber zeigt auch, wenn das der Peak ist, man kann es nicht erwarten, dass Borussia in 3 Jahren mit 6 Stammspieler eingewechselt spielt. Aber man hat ja schon so eine Idee, auch wenn es dann nicht Stammspieler werden. Jetzt hat man Nikolas, ja, da bin ich auch mal eingewechselt. Der ist ja, glaube ich, im zweiten U19-Jahr aus Essen gekommen. Ja, gilt, ne, aber nicht so richtig. Patrick Herrmann in der U17 gekommen, meine ich. Gilt mehr, aber auch nicht so doll, wie jetzt, wenn jemand aus der U9 am Start ist, wie eben Rocco Reitz. Das muss man schon auch nochmal gewichten. Die beiden hat man, aber ja, wenn man das jetzt wirklich hinschafft, dass so im regelmäßigen 20er-Kader schon mal 5 Eigengewächse sind und auch noch vielleicht 2,5 bis 3 davon Stammspieler. Das wäre schon sehr ordentlich und würde sagen, wenn man jetzt so im Jahr 2007, 2008 das an Talent hat, was man eben gerade hat, sollte das auch so ein Ziel sein.
Genau, man darf ja jetzt nicht vergessen, jetzt ist es ja so, dass diese Mannschaft jetzt deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht hat. Das heißt, die Namen Trippel, Walifat, Güner, Moja, Ngufak, die sagen euch da draußen jetzt was, die kennt ihr jetzt, aber das ist ja jetzt so der 2008er Jahrgang und es gibt eben noch die 2006er, wo dann unter anderem Thiago Pereira Cardoso und auch einen, du hast ihn eben schon mal kurz erwähnt, Winsley Boteli dazugehören. Es gibt einen 2007er Jahrgang mit Kilian Saug, mit Fritz Fleck, Josir Overconje fällt mir da noch ein.
Niklas Wieder.
Das sind ja auch Niklas Wieder, natürlich, genau. Das sind ja jetzt erstmal die Nächsten, die quasi dran sind und die jetzt diesen Schritt gehen müssen, sich in der nächsten Saison teilweise in der U23, punktuell dann aber sicher auch noch, das betrifft dann vor allem Fleck und Saug, sich in der U19 zu beweisen, Chancen im Profitraining nutzen, wenn sie einem aufgezeigt werden. Und dann kommt ja in der Theorie dieser 2008er Jahrgang erst, der sich jetzt dann auch in der U19 zeigen muss. Und da ist jetzt die Frage, das ist so Aufgabe des Vereins, gibt es da jetzt ein, zwei Spieler dieses 2008er Jahrgangs, die man jetzt herausfiltern muss, wo man sagt, okay, die sind nicht nur für uns bei Borussia, sondern auch deutschlandweit eben mit ihrem Talent außergewöhnlich und da müssen wir jetzt gewisse Maßnahmen, nenne ich es jetzt einfach mal, früher ergreifen.
Der Verein würde jetzt das Talentetraining nennen wahrscheinlich, dass das was Wertvolles ist. Schädlich ist sicherlich nicht, aber auch jetzt nicht der Königsweg dafür, Spieler heranzuführen mit Sicherheit. Diese Beteiligung im Profitraining, denke ich schon. Kilian Saug hat da ja auch seine Erfahrungen gemacht. Im letzten Sommer ist da eher mal an Grenzen gestoßen, während ein Zwieder sich ja gut verkauft hat. Jetzt würde man annehmen, okay, die waren da 2007, dann müssten ja eigentlich diesen Sommer 2008er auch dabei sein. Aber diese ganzen 2007er müssen ja auch, also sind ja auch noch nicht so viel weitergekommen, dass die jetzt bis aufs Wieder überhaupt fest zum Profikader gehören. Die Frage ist, man da jetzt in so Vertragsgesprächen mit einem Weil Moya, dessen Zukunft ja noch Stand jetzt Montagmorgen ungeklärt ist, Eintracht Frankfurt buht da sehr um ihn, muss man da populistisch sein und sagen, du bist auf jeden Fall die ersten Wochen dabei im Profitraining. Was macht man da mit anderen, die es ja irgendwie dann auch genauso verdient hätten? Plus, das haben wir auch schon mal im Profikontext skizziert, dieser Kader ist ja einfach sehr groß und es sind nicht so viele im Urlaub noch aufgrund von Turnieren, wenn es losgeht. Wie machst du das? Kannst ja nicht mit 40 Spielern oder 35 Spielern trainieren. Plus, es kommt ja dann auch noch auf die Positionen an, wo überhaupt Lücken wären.
Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, das so ein bisschen aufzuzeigen, weil es geht ja jetzt darum, wer könnte von den 2008ern im Sommer jetzt im Training oder vielleicht sogar im Trainingslager aufzeigen. Da hast du ja aber im Trainingslager unter Umständen auch noch so Leute wie Ivandro Borges Sanchez, wie Shio Fukuda und, den haben wir ja schon fast wieder vergessen, auch Grant Leon Ranos, der natürlich altersmäßig jetzt da gar nicht mehr so ganz reinpasst, aber das ist ja so der gleiche Pool mit Spielern, die akut nicht irgendwie für Bundesliga-Einsätze in Frage kommen, die verliehen werden müssen, die vielleicht verliehen werden, die vielleicht verlieren.
Verliehen werden? Doch, die vielleicht verliehen werden. Doch, kann man.
Werden.
Vielleicht stimmt sogar.
Ja, den Versprecher können wir gerne.
Lassen wir drin.
Hast du weniger Schneidearbeit? Und da reden wir ja jetzt von einem Pool von 10 Spielern im Endeffekt. Und wie du sagst, die können ja dann jetzt nicht alle auch da im Profitraining betreut werden. Ich würde mir wünschen, dass, und da möchte ich jetzt keinen expliziten Namen nennen, aber wenn es Moya ist, der ja auch im Dezember 2008, das haben wir letzte Woche auch erwähnt, also er war einer der Jüngsten gestern auf dem Platz und hat...
Hatte Leipzig in 2009er, also von 2008ern kann ja keiner jünger sein, er ist ja am 31.12. geboren.
Das stimmt, habe ich mir tatsächlich auch nicht genau angeguckt in der Startelf, ob dann 2009er von Leipzig dabei gewesen ist, aber ja, er war einer der Jüngsten, der Jüngste auf dem Platz, dann soll es der sein und dann muss man so jemanden dann eben auch mal diese Möglichkeit bieten, sehr früh oben reinzuschnuppern und du hast Kilian Saug angesprochen, der ist letztes Jahr definitiv an Grenzen gestoßen, dann zeigt sich eben, ob das der Weg sein kann oder ob man dann nochmal einen Schritt zurück macht und sagt, okay, U19 ist der bessere und sinnigere Weg, klar.
Ja, das haben wir, glaube ich, irgendwie auch schon mal besprochen, sei es hier im Podcast oder vielleicht intern, man ist ja so kurz vor Trainingsgruppe 2, ne, bei den Profis, dass man einfach Spieler hat, die jetzt noch da sein werden, wo man aber gar nicht mehr an sie glaubt. und vielleicht auch ein bisschen es forcieren muss, dass sie sich umschauen. Ich weiß, bei Semir Telalovic war es damals gar nicht so, dass ihm das signalisiert wurde, aber er hat das so selber gemerkt, dass es schwierig werden könnte in diesem Sommer 2023, hat sich dann umgesehen, hat sich gelohnt, jetzt ist er beim ersten FC Nürnberg in der zweiten Liga. Aber ja, die du angesprochen hast, Ranos, Boris Sanchez, da muss man dann vielleicht auch mal früh Entscheidungen treffen, oder wenn man sagt, Boris Sanchez soll irgendwie bleiben, dann auch halt verlänger halt, nicht zu super Konditionen, aber verlänger, damit du ihn ausleihen kannst. Das geht nämlich jetzt gerade nicht, weil er 26 ausläuft, sein Vertrag. Ja, spannende Sachen. Wenn wir jetzt so Maßnahmen und Forderungen formulieren, habe ich auch immer dran gedacht, also mich hat es gestört, wenn so im Winter und irgendwie gibt viele Verletzte oder es ist Länderspielpause oder was auch immer und dann waren da so Trainings mit 17 oder 18 Feldspielern, dass man zumindest immer sagt, egal was ist, hier wird immer aufgefüllt bis x Spieler mit Top-Talenten aus dem Jugendbereich. Und da ein bisschen nicht so vorsichtig sein, ja, wir wollen die nicht überfordern im Training, sondern wirklich diese Reize setzen. Und da bin ich auch der Meinung, dass das richtig ist. Und das hört man auch von vielen aus, ja, die näher dran sind, als ich es jetzt noch bin, dass sie es nicht für verkehrt halten, die Spieler auch ins kalte Wasser zu werfen. Und ganz banal müssen sie dann schwimmen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie ihre Schlüsse daraus ziehen, was sie verbessern müssen. Oder es ist halt auch, ja, eine frühe Erkenntnis, mit wem da zu rechnen ist und mit wem nicht.
Roland Wirkus und Mirko Sandmöller haben ja die Tage auch noch, also vor dem U17-Finale, ein gemeinsames Interview auf der Homepage gegeben. Und da hat für mich Roland Wirkus einen entscheidenden Satz gesagt, an dem er und Borussia sich dann auch gerade in der kommenden Saison messen lassen müssen. Er hat gesagt, aktuell sind Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Profikader noch etwas unterrepräsentiert. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden, dass wir das unterschreiben würden. Und natürlich weckt auch das Erwartungen. Also Erwartungen, dass es bei dem einen oder anderen, du hast es gerade gesagt, vielleicht einfach ein bisschen schneller geht. Man muss ja sagen, Roland Wirkus und Mirko Sandmöller haben da nochmal schön den Weg über die U23 aufgezeigt. Aber Fakt ist, dass dieser Weg über die U23 auch einfach verdammt lang sein kann. Er kann, und das ist ja richtig unbestritten, Jugendfußballer die ersten Erfahrungen im Herrenfußball ermöglichen und das auch noch in so einer geschützten Atmosphäre, dass Fehler nicht eben auf dieser Bundesliga-Bühne passieren. Aber ich glaube, er kann gewisse Spieler auch bremsen, die es dann schwer haben in der Regionalliga. Also es ist ja auch so ein Phänomen, was für diese kalte Wasser-These spricht, dass manche das einfach brauchen, diesen Reiz, sich oben bei den Profis zu zeigen und dass sie da dann unter Umständen auch besser zurechtkommen als am Samstag um 14 Uhr bei den Sportfreunden Lotte.
Ja, wir haben das ja bei Rocco Reitz gesehen, dass der zwei Laien gebraucht hat, woanders hin, dass er dann mit 21 den Durchbruch geschafft hat in der Bundesliga. Jetzt ist er 23, hat zwei Jahre hinter sich. Also ja, und wir reden jetzt gerade von Jungs, die sind 17, teilweise noch nicht, die deutscher Meister geworden sind. Sprich, ne, weil Moya Ende des Jahres erst 17, auch Nico Horvath wird jetzt im Juli erst 17, einer der Topspieler. Also man hat da jetzt schon auch noch Zeit. Es muss jetzt nicht so sein, dass die alle nächstes Jahr den Durchbruch in der Bundesliga schaffen müssen, beileibe nicht. Aber ja, jetzt so ein bisschen, ne, das Rad weiter aufdrehen irgendwie so und ein bisschen nicht jetzt Druck auf die Spieler ausüben, aber so insgesamt noch ein bisschen mehr so diesen Spirit reinbringen, jo, da ist wirklich jetzt außergewöhnliches Talent auch mal vorhanden, auch in der Quantität, was die Qualität angeht, das nutzen wollen und ja, ein bisschen mehr Mut dann noch an den Tag legen.
Und für mich ist dann so ein bisschen das Endergebnis, dass du, ich erinnere mich da, ich glaube, es war letztes Jahr im Dezember Bundesliga-Heimspiel. Jetzt wirst du wahrscheinlich direkt wissen, gegen wen. Yeah. Ja, da hattest du Noah Pesch und Niklas wieder auf der Bank, richtig im Kopf. Und da kamen dann am Ende Stefan Leiner und Marvin Friedrich. Und da muss ich sagen, ja, ich weiß, da geht es auch um Hierarchien im Kader. Da geht es darum, auch gute Trainingsleistungen von Friedrich oder Leiner zu belohnen. Da geht es darum, dass man auch keine Geschenke verteilt. Aber das wäre damals für mich der perfekte Zeitpunkt gewesen, die beiden einfach mal reinzuwerfen und denen erste Minuten zu ermöglichen. Das war damals nicht der Fall, habe ich nicht verstanden, verstehe ich auch bis heute nicht, dazu stehe ich. Ich weiß, dass es Leute im Verein ganz anders sehen und auch anders begründen, aber einfach so Situationen, so Momente, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, das ist jetzt der gute Zeitpunkt, da kann ein junger Spieler jetzt nichts kaputt machen, da kann ein junger Spieler auch jetzt nicht schlechter spielen als ein anderer, der auf dem Platz steht. Und man muss ja auch immer sagen, ich glaube, gerade dann zu Hause ist das Gladbacher Publikum ja auch eines, das jungen Spielern da auch Fehler verzeiht und sie auch tragen kann.
Ich wollte gerade sagen, und dann bin ich auch völlig bei, dann lass dich doch auch abfeiern und reite das ganze Pferd, weiß nicht, bis es nicht mehr kann, in den sozialen Netzwerken und sei stolz auf diesen Weg und trag das nach außen und ist doch auch völlig in Ordnung dann. Und ich glaube, dann sind die Fans auch stolz, gehen das mit und dann ist vielleicht ein 10. bis 12. Platz ja auch ein ganz anderer, als wenn du ihn schaffst mit Spielern, die noch in der Champions League gespielt haben, aber ja, weiß ich nicht, qualitativ oder von dem, was sie so auch an Einsatz zeigen, den Eigengewächsen gar nicht mehr so viel überlegen sind, als wenn du das mit einem 7. bis 8. teuersten Kader der Liga tust. Also man muss sich so vielleicht so ein bisschen downgraden, um sich dann wieder abzugraden. Und dann, denke ich, nimmt man auch mehr Leute mit, als wenn dann Stevie Leiner und Marvin Friedrich eingewechselt werden.
Die Begründung war ja unter anderem auch von Roland Wirkus in der vergangenen Saison, dass man nicht wieder Spieler haben will, die dann nur ein Spiel machen. Also es gab da ja diese Serie mit Marcel Benger, Florian Mayer, da waren auch die Umstände teilweise nochmal andere, aber da denke ich mir ja, okay, ich verstehe das, dass jetzt da nicht nur Trikots in den Kabinen gehängt werden sollen mit der Begründung, ja, guck mal, jetzt haben wir hier die nächsten 10 Spieler, sondern dass es nachhaltig sein soll, aber es sind ja anscheinend, also auch da, wenn man mit Leuten aus dem Nachwuchs spricht, dann ist zum Beispiel Niklas Wieder eben dann doch auch für sein Alter ein außergewöhnlicher Spieler und da fordere ich dann auch, dass man außergewöhnliche Spieler und außergewöhnliches Talent dann vielleicht auch mal außergewöhnlich fördert und da nicht immer so die hütende Hand drüber legt.
Jetzt sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen im Detail auf die Mannschaft eingehen und so die Potenziale durchgehen. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen in die Glaskugel geschaut, aber wir haben ja vielleicht auch so ein paar Lieblingsspieler in dieser U17-Meistermannschaft. Wir haben über Well Moya, Nico Horvath gesprochen. Das sind sicherlich herausragende. Mathieu, dessen genaue Aussprache wir immer noch klären müssen. Ein Gufak, in die Richtung, ein Gefak. Ja, das muss ein Ziel sein. Er muss die Gelegenheit kriegen, das sagen zu können.
Genau, da ist auch übrigens...
Muss uns über den Weg laufen.
Ja, da habe ich auch mal bei Borussia nachgefragt, da sind sie sich auch nicht einig. Am besten würde man auch einfach mal den Spieler selbst fragen. Dann wüssten alle Bescheid. Zu Moya vielleicht noch ganz interessant. Also da muss man jetzt mal abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Da sind auch noch andere Vereine als Frankfurt an ihm dran. Aber da habe ich heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, der ihn bei Borussia ganz, ganz früh trainiert hat und diesen Jahrgang. Und der hat mir dann gesagt, also ich habe einfach gefragt, ob er schon immer so jemand war, der so herausgestochen ist. Und dann hieß es so, ja, also so ein Spiel entscheiden konnte er schon immer, aber eigentlich ist er so in den vergangenen Jahren dann doch eher unter dem Radar geschwommen, weil er auch nicht so ein großes Ego, in Anführungszeichen, wie dann zum Beispiel ein Can Amando Güner hat, wobei ich jetzt Moya auch dann eher als extrovertiert mittlerweile bezeichnen würde, das, was man so...
Ja gut, das ist ja dann auch in einer Pubertät und in einer normalen menschlichen Entwicklung, verändern sich da auch Dinge.
Genau, das fand ich ganz interessant. Wenn wir jetzt darüber reden, so Wege aufzuzeichnen, dann müssen wir halt ganz klar sagen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, viele werden gestern das größte Spiel ihres Lebens einfach bestritten haben vor so einer Kulisse und in dem Rahmen. Wollen wir jetzt auch nicht böse werden, aber da kann man schon sagen, dass da in 3-4 Jahren der ein oder andere sich dann auch einfach unter Umständen in der Oberliga finden wird.
Ich habe das, weil mich das gestern, während ich die U21 gesehen habe, interessiert hat, sah ich Rocco Reitz und dann habe ich an die U17 gedacht und mal geguckt, wie denn so die U17 aussah, in der Rocco Reitz damals gespielt hat. Und da muss man sagen, ja, da war der Top-Torschütze Ismail Hanafi, der war jetzt wieder in Gladbach in der U23, aber ausgeliehen von Alemannia Aachen und geht jetzt, glaube ich, zum FSV Frankfurt, Regionalliga Südwest. Das ist ein Werdegang. Einer seiner Ex-Kollegen war jetzt beim ASV Süchteln mittlerweile. geht jetzt irgendwie nach Holzheim. Ich glaube, die sind aufgestiegen, weiß nicht, ob in die Oberliga oder so. Das sind so Werdegänge. Ja, und dann hast du natürlich einen Rocco Reitz dabei, der, muss man sagen, muss ja viel in dem Altersbereich auch verletzt war, hat gar nicht so viele Spiele gemacht, der dann aber plötzlich mit 18 in der Bundesliga auf dem Platz stand und trotz alledem 3 Jahre gebraucht hat, bis er wirklich den Durchbruch geschafft hat. Also es gibt wirklich so viele Wege, deswegen ist es jetzt auch schwierig, irgendwie das zu prognostizieren. Das hat mir Inaki ja selber gesagt, so bei Moya, Gufak, Horvat, da also muss jetzt kein Experte sein, um zu sehen, dass da schon ein großes Talent da ist. Aber was ist mit Leuten wie im Sechser, Armin Spajic, der vielleicht körperlich auch noch ein bisschen zulegen muss, was löst das dann aus? Und dann Elias Walifat, der sich in der U19 jetzt die ganze Saison schon bewiesen hat. Ich finde, der hat schon so körperlich und von der Mentalität ein gutes Gesamtpaket. Ist jetzt sicherlich nicht im Aufbau einer, der da irgendwie neue Maßstäbe setzen wird. Aber mein Gott, wenn man sich die Profis anschaut, reicht es ja vielleicht auch einfach vehement und entschlossen zu verteidigen und in den richtigen Momenten in den Ball zu grätschen. Marcello Trippel, da muss man schon was sagen. Vielleicht sollte Borussia beantragen, dass man irgendwann mit 3 Torhütern spielen kann und nur noch 8 Feldspielern. Vielleicht könnte das die Gegentorzahl reduzieren, weil zweifellos großes Talent, aber 2 Jahre älter, Thiago Pereira Cardoso, der schon gar keine Chance hat, jetzt Nummer 1 zu sein, weil Moritz Nikolas eben da ist und auch eine tolle Entwicklung genommen hat. Also ja, deswegen viel, viel Glaskugel. Wem würdest du noch eine Honorable Mention verpassen?
Arte Muradian, der Linksverteidiger, der auch so ein bisschen diese Saison vor allem in der Hinrunde auch noch nicht so auf sich aufmerksam machen konnte, hat dann aber irgendwann sein erstes Spiel auch in der U19 gemacht, weil es oben eben so eine gewisse Personalnot gab und jetzt vor allem in der K.O.-Runde fand ich sehr, sehr klar in seinem Spiel, vorne wie hinten, weiß nicht, ob ihr euch gestern daran erinnert, ich glaube, das war die 6. Minute, da ist Muradian das erste Mal über links nach vorne durchgestochen und hat dann Moya dessen erste Chance vorbereitet. Da habe ich schon gedacht, ja, der ist heute gut drauf. Der hat ja auch eine besondere Geschichte hinter sich, muss man sagen.
Ja, geflüchtet aus der Ukraine. Er müsste so aus dem Raum Odessa kommen, war dann aber schon bei Dynamo Kiew, ist 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat, nach Deutschland gekommen, war bei Bayer 05 Uerdingen, glaube ich, da hat man ihn dann geholt.
Ich Borussia. Auch im Kopf, ja.
Ja, also natürlich sehr spannende Geschichte, was er da hinter sich hat und ich ja finde, genau, seine Klarheit fand ich in Aktion gut und bei einem Außenverteidiger, naja, es gibt ja immer 2 Arten, einer, der irgendwie, weiß nicht, ein zu kleiner Innenverteidiger ist und deswegen nicht innen spielen kann oder ja, so verkappte Außenstürmer, die dann schon so zurückgestuft wurden. Und bei ihm habe ich das, also kann jetzt nicht sagen, was genau er ist. Vielleicht beides, aber das ist ja gut. Und wenn er das fortsetzt, plus mit der mentalen Entwicklung, sieht das gut aus. Und eigentlich auch sein Pendant auf der rechten Seite, Josef Juppi Belasen, allein wegen des Namens natürlich cool, auch 28.12.2008. Ähnlicher Typ, würde ich sagen, hatte diesen Pfostenschuss da und beide auch ordentliches Tempo. Also die ja sind auch 2, die es zu beobachten gilt, weil ich finde gerade auf der Außenverteidigerposition, wenn du es da richtig machst, sind die Chancen vielleicht auch ganz gut, irgendwie es zu schaffen, weil das ja immer noch so eine Position ist, wie ich das gerade geschildert habe, wo so ganz konkret nicht ausgebildet wird, sondern eher man landet da so, ne?
Ja, absolut. Müsste man mal Joe Skelly fragen, wie er da hingekommen ist oder Stevie Lai noch früher. Was ja auch ein Punkt ist, wenn alles normal läuft, spielen diese 2008er mindestens noch ein Jahr in der U19. Und da wissen wir ja auch, da kann super viel passieren. Wir schauen ja in den vergangenen Jahren auch echt viel auf die Jugend. Und da hat man dann auch schon die verschiedensten Geschichten und Szenarien erlebt. Also irgendwer von diesen Jungs wird leider, so wage ich es jetzt mal zu prognostizieren, in der U19 vom Verletzungspech eingeholt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Dann gibt es den anderen, der sich sportlich dann eben doch nicht weiterentwickelt, dem so ein Erfolg wie gestern vielleicht auch zur Last werden kann, weil das Umfeld dann plötzlich durchdreht und andere Erwartungen hat. Also da sind ja ganz, ganz viele Bausteine, die da zusammenpassen müssen. Dann gehst du vielleicht in die U19, dann steht dein neuer Trainer nicht auf dich. Das sind ja alles so Faktoren, die da reinspielen. Oder Borussia verpflichtet dann ein ausländisches Top-Talent und dafür musst du weichen. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Faktoren und ich habe da gestern auch noch mit Mihai Inaki drüber gesprochen, weil ich auch so gefragt habe, das ist ja jetzt ein ganz schmaler Grat, so dieses Potenzial auszuschöpfen, aber auch als Trainer zu wissen, okay, nur ein ganz, ganz kleiner Prozentteil von denen schafft das. Und das ist ja aber ein Punkt, den die Spieler nicht hören wollen. Und Inacke meinte dann, ja, doch, also es ist schon unsere Aufgabe und das machen wir auch, die Spieler immer wieder daran zu erinnern, dass es eben nur 1-3% eines Jahrgangs dann zu den Profis schaffen. Da bleibe ich aber dabei. Ich glaube, das möchte keiner hören und niemand von diesen Spielern, die da gestern auch in der ersten Elf standen, projiziert das dann so auf sich und sagt dann, ah ja, dann, wenn es nur 1-3% schaffen, dann kann ich den Traum ja aufgeben. Das ist ja auch nicht die Realität eben. Gerade nicht, auch wenn du dann gestern da den Titel geholt hast und da zur ersten Elf gehört hast.
Ja, du meinst vorhin, viele haben da schon ihr größtes Spiel gemacht. Man muss ja sagen, viele haben ja nicht mal ihr größtes Spiel gemacht, weil sie ja schon gar nicht gespielt haben. Es kam ja nur 14 zum Einsatz. Sie können auch nicht alle hoch, weil ja ne, jetzt dann der die erste Mannschaft ist, die dann so auf 2 Jahrgänge aufgeteilt ist in der U19. Ja, das allein schon speziell. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir diese ganzen U17-Finals angeguckt und ich habe jetzt einfach mal exemplarisch eins genommen, um das vielleicht so ein bisschen zu veranschaulichen, was da zu erwarten ist. Das ist das Finale 2016. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, 0-2. Torschützen Kai Havertz und, jetzt muss ich gucken, was der Vorname überhaupt ist, Jakub Bednarczyk. Man sieht das jetzt schon in der Wikipedia-Übersicht, wer hat überhaupt einen Wikipedia-Eintrag? Es trifft auf 13 von 22 Spielern zu. Man kann also sagen, 9 haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag und den hat man auch, wenn man David Kopacz ist und beim VfL Osnabrück jetzt spielt, vorher beim FC Ingolstadt. Das ist schon ein positiver Weg, weil dann spielt man dritte Liga. Es gibt nicht, also das wirklich alles überragende Talent, das geschafft hat, ist eben Kai Havertz. Und dann haben wir bei Dortmund hinten in der Abwehr Niklas Beste. Kennt man, ne? Immerhin.
Kennt man.
Die deutsche Nationalmannschaft und Bundesligaspieler. Luca Kilian, erster FC Köln, Abwehrspieler. Tim Sechelmann hat einen Wikipedia-Eintrag, spielt bei Waldhof Mannheim. Also es fiel dann so dritte Liga. Das setzt sich auch fort. Aber der von mir gerade genannte Jakub Bednarczyk, der ist vereinslos.
Ja.
War zuvor St. Pauli 2 und dann nach Polen ausgeliehen. Aber jetzt ja, hat er eben gar keinen Verein. Im Sturm ein Mann namens Güven Yalcin bei Leverkusen. War da mal ausgeliehen, war bei Beşiktaş Istanbul, immerhin, muss man sagen. 85 Spiele, aber ist jetzt auch irgendwo in Portugal. Und hat es jetzt auch nicht geschafft. Also so wird man das wirklich übertragen können, wahrscheinlich auf die ganze Borussia-Mannschaft. Ist immerhin gut. Man kann irgendwie davon ausgehen, einer wird es so richtig schaffen. Das wäre schon überraschend, wenn es keiner so richtig doll schafft im Sinne von Bundesliga-Stammspieler bis hin vielleicht sogar zur Nationalmannschaft. Aber Garantien, dass es darüber hinausgeht, gibt es wirklich gar nicht. Trainer bei Leverkusen übrigens Markus Anfang.
Jetzt vereinslos, zuletzt in Kaiserslautern.
Ja, zumindest, sage ich mal, ich meine es nicht, ich meine es nur die Entwicklung als Trainer, ist ja eine, die dann auch Mihai Inacke Mut machen könnte, dass da noch mehr geht in seiner Trainerlaufbahn. Aber ja, fand ich ganz spannend. Könnt ihr mal, also wenn ihr mal Zeit habt, genau, geht mal alle U17-Spiele durch, alle Endspiele um die deutsche Meisterschaft. Das ist echt spannend, auf was für Namen man da trifft, wo man ganz oft so denkt, ach ja, der war da in der U17, okay. Ja. So werden wir dann in 5 Jahren auch mal wahrscheinlich Borussias Mannschaft durchgehen.
Ja, vielleicht noch eine Sache, das ist mir am Anfang schon eingefallen, jetzt kann ich es am Ende vielleicht noch sagen. Ich habe dann gestern nach dem Spiel auch kurz mit Tim Krömer gesprochen, dem Leipziger Trainer. Da ging es nochmal um diesen Heimvorteilfaktor. Und du hast vorhin ja gesagt, dass Leipzig in den ersten 20 Minuten nicht so richtig im Spiel war. Das hat er auch gesagt. Er hat es ganz anschaulich formuliert und hat gesagt, nach 20 Minuten haben wir nur noch Fußball im Kopf gehabt. Davor war es anders. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, das zu beobachten. Er hat gesagt, es gab ja letztes Jahr diese Reform der Nachwuchsligen, jetzt auch mit diesem Ergebnis, dass du eben Heimrecht haben kannst in Finalspielen. Da hat er jetzt teilweise das Los entschieden und er hat gesagt, und das fand ich dann aber auch verständlich und auch fair, schon vor dem Finale haben sie an dem DFB die Rückmeldung gegeben, dass es aus ihrer Sicht eigentlich besser wäre, wenn es an einem neutralen Ort stattfinden würde, das Finale, weil er gesagt hat, natürlich, also das ist in der Vorbereitung auf so ein Spiel, wenn du weißt, du fährst hier nach Gladbach, da kommen 10.000 Leute, das macht einfach was aus.
Ja, und du fährst auch, also das ist ja, ne, Freitag haben die Jungs irgendwie Schule noch und dann geht's nach Gladbach.
Genau, deswegen, er hat da auch gesagt, das soll überhaupt keine Ausrede sein, das habe ich auch gar nicht so empfunden und da bin ich mal gespannt, ob sich da vielleicht in der nächsten Saison was tun wird, aber auch da, das soll jetzt den Erfolg, den Gladbach geholt hat, gar nicht schmälern, im Gegenteil, es war ja umso schöner für Spieler und Fans, dass es jetzt alles so gelaufen ist mit den zwei Spielen im Borussia Park, wie es dann gelaufen ist.
Das ist ein großer Erfolg, ein schöner Erfolg für den Verein und eben auch, das haben wir, glaube ich, jetzt auch rübergebracht, ein spannender Erfolg. In dem Sinne, was wird daraus? Und das wird, ja, wird uns auch in unserer Berichterstattung begleiten, tut die Jugend ja eh. Immer sehr intensiv. Könnt ihr auch mal irgendwie uns Feedback geben, wie doll interessiert euch das eigentlich alles? Wie sehr schaut ihr darauf? Ich meine, de facto waren ja schon mal 10.000 da. Die hat es wohl interessiert. Ich weiß nicht, wie viele bei Sky geschaut haben. Ja, deswegen, genau. Und Feedback sowieso immer willkommen an fohlenfutter@rheinische-post.de. Danke an alle, die da schon immer mal was schreiben. Ja, jetzt haben wir vor der Aufnahme gesagt, wie lange werden wir wohl? Mindestens eine halbe Stunde hatten wir uns vorgenommen. Jetzt haben wir die Dreiviertelstunde geknackt. Aber ich denke, jetzt haben wir auch alles gesagt, oder?
Ja, dass Borussia in der ersten DFB-Pokalrunde bei Atlas Delmenhorst antreten muss, das packen wir jetzt mal in die Kategorie Losglück. Und ich glaube, genauer auf dieses Spiel schauen werden wir dann Anfang August und das reicht, oder?
Ja, ich nehme heute noch eine weitere Folge auf, deswegen diese Woche ist ein bisschen besonders. Es erscheint dann Mittwoch noch sozusagen die, kann man es reguläre Folge nennen, irgendwie ist sie auch nicht so regulär, seid gespannt. Also zwei Fohlenfutter-Podcast-Folgen in dieser Woche, aber es ist ja auch keine Bundesliga, die uns stört zwischendurch und deswegen habt ihr immer viel Zeit, das Ganze euch anzuhören und ja, vielleicht auch zu genießen. Oder zu gutieren. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche.
Ich euch auch. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de